Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Es wird Winter 2024 und in der Ukraine herrscht immer noch Krieg.
Wenn sie nicht hart sind, dann geht der Feind hart gegen sie vor und sie werden einfach entweder verwundet oder getötet oder sonst noch was. Trotz unserer Erwartung, dass der Feind Anfang Oktober sein Offensivpotenzial ausgeschöpft haben wird, ist das leider nicht passiert. Im zivilen Leben gibt es keine Sprengfallen im Wald und so weiter, keine Drohnen, die über dich fliegen und Bomben abwerfen. All das muss man lernen. Wer nicht zuhört, der gehört später zu den traurigen Verlusten. Leider.
Wir haben uns hier in einer Stunde History ja schon einige Male mit der Ukraine beschäftigt und ihrer Geschichte. Von ihrer Unabhängigkeit 1991 bis ganz weit zurück zu den Ursprüngen der Kiewer Rus. Um eben zu verstehen, wo dieses Land herkommt und wie es da gelandet ist, wo es heute steht, nämlich mitten im Krieg, mitten in Europa. Das machen wir heute auch wieder, nur bleiben wir dieses Mal eher zeitgeschichtlich. Wir gehen gar nicht so weit zurück. Wir gehen zurück ins Jahr 2004. Da erlebte die Ukraine etwas, das wir schon damals die Orangenrevolution nannten. Und die spüren wir bis heute.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Die Orangenrevolution, habe ich eben gesagt, Matthias, grüß dich.
Sei gegrüßt.
War 2004. Ich habe aber auch gesagt, dass die Ukraine eben eine Menge Geschichte schon zuvor erlebt hat. Wir starten heute beim Zerfall der Sowjetunion, ne?
Ja, zurück, sag ich mal, ins Jahr 1991. Im Sommer gab es da in Russland einen Putschversuch gegen Michael Gorbatschow. Da gab es dann dieses ikonische Bild, Boris Jelzin klettert auf einen Panzer und spricht gegen die Putschisten, für die Revolutionäre oder für die Menschen, die die Freiheit verteidigen. Drei Tage später verabschiedet das ukrainische Parlament eine Unabhängigkeitserklärung der Ukraine. Am 1. Dezember 1991 folgt dann ein Referendum über die Unabhängigkeit mit über 90% Ja-Stimmen. Und der erste Präsident der Ukraine nach 1990 wird Leonid Kravtschuk. Sieben Tage später unterzeichnet er das Gründungsdokument der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, wo unter anderem auch Russland mit dabei sind. Mhm. Drei Jahre später tauschte die Ukraine ihre Atomwaffen gegen Sicherheitsgarantien durch die Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien und Russland. Das war, wie wir jetzt erleben, leider eine ziemlich wertlose Sicherheitsgarantie.
Was dann jetzt als nächstes kommt, Matthias, das sind die sogenannten Transformationsjahre. Ne? Die gab es ja nicht nur hier bei uns im deutschen Osten nach 1990, sondern in ganz Europa, in allen Staaten, die hinter dem Eisernen Vorhang lagen. Und dazu zählte eben auch diese junge Ukraine. Manchmal müssen wir uns heute vorwerfen lassen, dass wir diese Transformationsjahre uns nicht so richtig angeschaut haben, Matthias. Also sag doch mal, was war da los in diesen Transformationsjahren?
Ja, also 1994 geht Leonid Kravtschuk wieder zur Wahl. Er wird aufgestellt als Präsidentschaft, er verliert aber. Mhm. Sein Nachfolger wird Leonid Kutschma. Der regiert ohne Probleme. Das wurde als Zeichen gesehen, dass sich die Verhältnisse in der Ukraine wieder stabilisieren. Aber wie man jetzt weiß, war das ein Trugschluss, denn es gab immer mehr Korruptionsfälle in der Ukraine. Und 1999, da betritt Viktor Juschtschenko die politische Bühne in Kiew. Er wird Ministerpräsident bis 2001. Er stabilisiert das Land ökonomisch und dann begeht er in Anführungsstrichen gesagt einen Fehler, weil er die Korruption bekämpft und er wird deswegen mit einem Misstrauensantrag im April 2001 abgesetzt.
Wenn man die Korruption bekämpfen will, macht man sich nicht immer beliebt. Ne?
Ganz so ist es. Mhm. Und dann wird er wieder normaler Abgeordneter und der Oppositionsblock Unsere Ukraine bekommt 2002 die meisten Stimmen bei den Parlamentswahlen. Und dann tritt er zum ersten Mal 2004 zur Präsidentschaft an.
Viktor Juschtschenko, aber sein politischer Konkurrent bei diesen Präsidentschaftswahlen, Matthias, 2004, der war, ich formuliere mal vorsichtig, ein ziemlich etablierter Typ.
Ja, das war Viktor Janukowitsch. Er gilt als russlandfreundlich, er war Kandidat des Parlaments und er hatte wegen seiner Funktion in der Regierung Zugriff auf Staatsgelder. Und was ganz wichtig war, er wurde von den Medien unterstützt. Janukowitsch gewinnt den ersten Wahlgang, hauchte mit einem halben Prozent Vorsprung. Dann wurden Manipulationen aufgedeckt. Wahlzettel wurden nachträglich eingeworfen, vorher ausgefüllte Stimmzettel dazugetan, gefälschte Unterschriften, mehrfache Stimmabgaben desselben Wählers und so weiter. Insgesamt in über 40% aller Wahllokale wurden solche Fehler nachgewiesen. Es wurde also eine Stichwahl notwendig am 21. November. Und dann war das Ergebnis merkwürdigerweise andersrum. Juschtschenko gewinnt mit klarem Vorsprung.
Gegen Janukowitsch für Juschtschenko. Das war also die Ausgangslage der Menschen, die auf die Straße gingen 2004 im Rahmen der Orangenen Revolution. Vielleicht nicht anti-Russland, aber sicher pro-Europa. Und was dann damals 2004 tatsächlich los war auf den Straßen der Ukraine, das erzählt uns jetzt Grit Eckerichs.
6. September 2004. Es ist Wahlkampf. Dem ukrainischen Präsidentschaftskandidaten Viktor Juschtschenko ist plötzlich sehr übel. Wenige Stunden zuvor hatte er sich mit dem Chef des Inlandsgeheimdienstes getroffen, früher ein Teil des KGB. Ein Abendessen auf der Datscha. War der Reis schlecht oder das Fleisch nicht durch? Eine so simple Erklärung konnte es nicht sein. Das war schnell klar. Viktor Juschtschenko hatte extreme Schmerzen und konnte seine Gesichtsmuskeln nicht mehr bewegen. Nach 4 Tagen ließ er sich in eine Privatklinik einweisen. Nicht in der Ukraine, sondern in Österreich. Wochenlang wurde er in Wien behandelt, berichtete ein Reporter im Deutschlandfunk.
Der 50-Jährige, der ausgesprochen jung und gut aussah, kehrte schwer krank mit schrecklichen Entstellungen im Gesicht zurück. Dennoch hielt er den strapaziösen Wahlkampf durch, gegen die Behinderungen der Regierungsseite, gegen das anfängliche Ignorieren der gleichgeschalteten Medien. Er brauchte Bluttransfusionen und stand manchmal unter Morphium.
Für Juschtschenko und seine politischen Anhänger stand fest, das war ein Anschlag mit Gift aus Moskau. Doch dafür fehlten die Beweise und der politische Wille, überhaupt Nachforschungen anzustellen.
Ein Untersuchungsausschuss im ukrainischen Parlament stellte mit Regierungsmehrheit eiligst fest, es gäbe keine Hinweise auf eine Vergiftung.
Die Regierung der Ukraine stand an der Seite Russlands. Ihre Anhängerinnen und Anhänger hatte sie im Osten und Süden des Landes, da, wo die russische Minderheit stark war. Und von dort, aus Donetsk, stammt auch Viktor Janukowitsch. Der Regierungskandidat.
Mit seinem strengen Gesicht, das niemals lächelt, ähnelt er vielen Politikern der Sowjetzeit. Seine Durchsetzungskraft demonstriert der Premier gern, etwa wenn er bei Reden mit seinem Zeigefinger kräftig auf den Tisch klopft.
So hat ihn die Reporterin Tatjana Montik beschrieben. Viktor Juschtschenko, sein stärkster Gegenkandidat, galt als Mann des Westens. Er war für den Beitritt zur NATO und in die EU. Attraktive Ziele für Menschen, die im Westen des Landes und in den Städten lebten. Und besonders für die Jungen unter ihnen, wie Anja, 18 Jahre alt.
Wir sehen, wie die Menschen in Europa leben. Diejenigen, die jetzt an der Macht sind, bringen uns keinen Fortschritt. Ich werde Juschtschenko wählen, ganz gleich, wie viel Druck ausgeübt wird.
Am 21. November sollten die Wählerinnen und Wähler in einer Stichwahl entscheiden. Schon während des Wahlkampfs hatten Polizei und Geheimdienst oppositionelle Gruppen massiv bedrängt. Die Medien berichteten sehr viel über den Regierungskandidaten und sehr wenig über Juschtschenko. Die Wahl selbst erfüllte dann die schlimmsten Erwartungen. Die OSZE und Journalistinnen vor Ort beobachteten massive Fälschung.
Hunderte Busse fuhren vor allem durch die östliche und südliche Ukraine. Deren Insassen benutzten ihre Wahlscheine nicht nur in einem Wahllokal, sondern mehrmals. Nur so ist es zu erklären, dass zum Beispiel im Donetsker Verwaltungsgebiet die Wahlbeteiligung bei dann über 96% lag.
Es gab kein zentrales Wahlregister und so war der Betrug zwar schwer zu beweisen, aber offensichtlich. Die ukrainische Wahlkommission verkündete nach Auszählung eines Drittels der Stimmen unbeirrbar, dass Janukowitsch mit 50% in Führung liege. Das Gefühl, dreist betrogen zu werden und ein Protestaufruf von Juschtschenko motivierte Massen von Menschen, auf die Straße zu gehen. Viele trugen orange Tücher oder hatten orangefarbene Regenschirme dabei. Die Farbe von Juschtschenkos Partei Nascha Ukraina. Viktor Janukowitsch beharrte auf seinem Wahlsieg und versuchte, den Protest zu diskreditieren.
Eine kleine Gruppe von Radikalen ruft jetzt die Menschen auf die Barrikaden. Mit einem einzigen Ziel, die Ukraine zu spalten. Sie brechen dabei eindeutig das Gesetz. Sie wollen ein lange vorbereitetes Szenario verwirklichen und versuchen, unsere Jugend damit hineinzuziehen.
Die Orange Revolution blieb weitgehend friedlich und am Ende sogar erfolgreich. Es gab eine Wahlrechtsreform und das blitzschnell, sodass die Stichwahl schon Ende des Jahres wiederholt werden konnte. 12.000 internationale Wahlbeobachter waren im Land. Der Wahlsieger, Viktor Juschenko. Ein Mann, der nachweislich mit reinstem Labordioxin vergiftet worden war. Das hatten seine Wiener Ärzte im Dezember bekannt gegeben.
Es besteht für uns kein Zweifel. Nachdem wir jetzt eindeutige Beweise aus der Blutanalytik bekommen haben, dass bei Herrn Dr. Juschenko eine Vergiftung mit Dioxin vorliegt.
Der Täter bis heute unbekannt.
Es wehten orangene Fahnen in der Ukraine. Grit Eggerichs hat uns in einer Stunde History erzählt, was vor 20 Jahren in Kiew und im Rest des Landes so los war. Orangene Fahnen, wo früher, muss man ja auch sagen, wo früher mal rote Fahnen wehten. Historikerin Katrin Böck hat ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Ukraine von der roten zur orangenen Revolution und ist jetzt bei uns in der Leitung. Hallo Frau Böck.
Hallo.
Nochmal in Ihren Worten, Ihrem Verständnis nach, Frau Böck, wie kommt es denn eigentlich zu dieser orangenen Revolution?
Der unmittelbare Auslöser für diese orangene Revolution, das eine zivilgesellschaftliche Protestbewegung war, war der Wahlbetrug bei den Präsidentschaftswahlen 2004. Mhm. Hier hat der regierende Staatspräsident Kutschma versucht, seinen Kandidaten Janukowitsch ins Amt zu bringen. Es ist im November 2004 zu einer Stichwahl zwischen Janukowitsch und seinem westlich orientierten Kandidaten Viktor Juschenko gekommen. Und die zentrale Wahlkommission hat, obwohl es offensichtliche Wahlfälschungen gegeben hat, Janukowitsch zum Sieger erklärt. Die Reaktion war daraufhin, dass sich zivilgesellschaftliche Kräfte in der Ukraine formiert haben und sich Hunderttausende von Ukrainern zum Protest auf den Straßen, vor allem in Kiew, eingefunden haben.
Sie haben ja gerade gesagt, Viktor Juschenko war ein eher westlicher, pro-westlicher, westfreundlicher Politiker. Mhm. Was war denn aber damals eigentlich so das Verhältnis von der Ukraine zur Europäischen Union? Ich meine, heute werden aus der Europäischen Union Waffen geliefert in die Ukraine, weil das Land eben im Krieg steht. Mindestens der ukrainische Präsident würde sich wünschen, dass die Ukraine schnell Teil wird dieser Europäischen Union. Aber was hatte man vor 20 Jahren für ein Verhältnis?
Also vor der Orangenen Revolution ist die Zeit seit 1991 zu betrachten, als sich die Ukraine für unabhängig erklärt hat. Die ersten ukrainischen Staatspräsidenten Kravchuk und Kutschma hatten das oberste Ziel, die staatliche Unabhängigkeit ab 1991 zu sichern. Und das Wichtigste war dabei, dass man sich mit Russland arrangiert, dass man hier zu einer Koexistenz kommt. Moskau hat zwar die Unabhängigkeit und Unverletzlichkeit der ukrainischen Grenzen anerkannt, aber in Russland gab es auch laute Stimmen in der Politik, die Ansprüche schon auf die Ostukraine gestellt haben, mit den dort vielen russisch sprechenden Einwohnern und auch auf die Krim, insbesondere auf Sewastopol, der Hauptstützpunkt der Schwarzmeerflotte gewesen ist.
Das heißt, bis 2004 hat man eher nach Osten als nach Westen geschaut?
Jein. Mhm. Bis 2004 gab es eine sogenannte Schaukelpolitik. Mhm. Also vor allem Kutschma hat diese Politik geprägt. Man kann das auch als Multivektoralität bezeichnen. Mhm. Also er hat zwischen beiden Seiten hin und her laviert.
2004 scheint sich dann aber was verändert zu haben.
Also Juschenko hat tatsächlich versucht, diese Schaukelpolitik Kutschmas abzulösen, indem er eine Westbindung einging. Er hat 2005 einen EU-Ukraine-Aktionsplan unterzeichnet. Aber er ist dann auch gescheitert an derselben Situation wie seine Vorgänger, nämlich der Druck aus Russland ist zu groß geworden. Er hat aber auch von unten Widerspruch bekommen. Er wollte auch in die NATO, aber ein Großteil der ukrainischen Bevölkerung wollte sich nicht für eine NATO-Bindung aussprechen. Also es war beispielsweise 2008 so, dass die Mehrheit der Ukrainer nicht in die NATO wollten. Diese öffentliche Meinung gegen die NATO hat sich dann erst gedreht, als die Krim 2014 völkerrechtlich annektiert worden ist. Dann weiter ist Juschenko an seinen eigenen Strukturen gescheitert. Er hat sich ja seine orangene Koalition innerhalb von relativ kurzer Zeit zerstört, weil er sich mit seiner Ministerpräsidentin Timoschenko überworfen hat. Mhm. Und er musste dann wahrnehmen, dass bei den nächsten Parlamentswahlen sein ehemaliger Widersacher Janukowitsch zum Ministerpräsidenten gemacht wurde. Und der hat durchgesetzt, dass ein Beitritt der Ukraine zur NATO nur durch ein Referendum bestätigt werden kann. Und das hat natürlich nicht geklappt unter den Umfragen, die ich Ihnen gerade geschildert habe.
Mhm. Sie haben gerade gesagt, als Juschenko diesen westfreundlichen, europafreundlichen Kurs einschlagen wollte, kam auch Druck aus dem Kreml. Also wie hat man in Russland reagiert auf diesen Juschenko und auf diese orangene Revolution?
Die Absicht des Kremls, und das wird jetzt eigentlich aus der Gegenwart deutlich, schon damals war, dass man sich in Kiew eine loyale Regierung sichern wollte, also einen Statthalter dort sichern wollte. Und dieser Moskau-loyale Statthalter, da gab es schon ein Modell dafür in Belarus, wo ja Lukaschenko als Kreml-loyaler Präsident seit 1994 ohne Unterbrechung regiert hat. Und Moskau hat sich ausgerechnet, dass ein solcher Statthalter eben Janukowitsch gewesen wäre. Man hat dann auch eingegriffen in den Wahlkampf. Juschenko, von dem man ja wusste, dass er nach Westen gerichtet ist, hat im September 2004, also vor den Wahlen, eine Dioxinvergiftung erlitten unter merkwürdigen Umständen. Das hat dazu geführt, dass er für den Wahlkampf ausgefallen ist und dass er optisch entstellt war. Jedenfalls hat Putin das im Dezember 2004 so dargestellt, als er in Deutschland auf einem Staatsbesuch war. Er und der damalige Kanzler Schröder haben übereinstimmend erklärt, dass die angesetzten Stichwahlen im Dezember ohne Einmischung von außen stattfinden sollen. Und kurzzeitig hat dann der Kreml auch den orangenen Sieg akzeptiert. Aber dann, als es zu den Parlamentswahlen 2006 gekommen ist, hat man wieder Druck auf Kiew ausgeübt. Es ist zu einem Gaskrieg gekommen zwischen der Ukraine und Russland zur Jahreswende 2005/06, als der russische Gaskonzern Gazprom plötzlich den Gaspreis um das Fünffache für die Ukraine angehoben hat.
Stimmt, ja.
Und den Export in die Ukraine eingestellt hat. Und das hat natürlich Janukowitsch dem Moskau orientierten Kandidaten in die Karten gespielt. Und er ist letztlich auch als Sieger aus diesen Parlamentswahlen hervorgetreten. Und das hat auch seine Position dann gefördert für die nächsten Präsidentschaftswahlen dann 2010. Mhm. Also er hat dann quasi Juschenko abgelöst als Präsident.
Da wüsste ich jetzt mal wirklich sehr gern, Frau Böck, wie Sie diese orangene Revolution eigentlich beurteilen würden. Weil ich schmeiße jetzt mal erstmal in die Manege, dass sie ja erfolgreich war. Und ich finde, dass vor allem eigentlich die ukrainischen Institutionen sich ziemlich resilient gezeigt haben. Also erstmal hat ja auch das oberste Gericht die wahrscheinlich manipulierten Wahlen gekippt und neu wählen lassen. Und Juschenko hat dann tatsächlich gewonnen. Jetzt haben Sie allerdings wiederum beschrieben, wie schnell sich diese Regierung, die Politik, die Parteien, seine Weggefährten um Juschenko selbst zersplittert haben und wie schnell Janukowitsch dann auch mit russischer Hilfe wieder da war. Also was denken Sie, wie kann man diese orangene Revolution beurteilen?
Also ich sehe sie in einer Kette von Protestbewegungen, die es in der Ukraine auch unter Kutschma schon gegeben hat, auch vorher schon. Es gab auch vor der orangenen Revolution Zeltstädte in Kiew von Protestierenden, die sich für eine Demokratisierung in der Ukraine ausgesprochen haben. Das heißt, dass die Zivilgesellschaft in der Ukraine sich immer besser formiert hat und an Erfahrung gewonnen hat. Und dann, als sie diesen Regierungswechsel 2004 und 2005 herbeigeführt hat, haben sie gesehen, dass man tatsächlich etwas erreichen kann, wenn man einen Massenprotest auf die Beine stellt. Und diese Erfahrung ist dann wichtig geworden bei der nächsten Revolution in Kiew, nämlich bei dem sogenannten Euromaidan ab November 2013. Und wenn man jetzt diese Zivilgesellschaft in der Ukraine vergleicht mit entsprechenden Bewegungen in Belarus und in Russland, also da hat es natürlich auch zivile Bewegungen gegeben, die protestiert haben gegen die herrschenden autoritären Systeme, also sieht man, dass in der Ukraine es dadurch zweimal gelungen ist, einen Regierungswechsel herbeizuführen. Das ist weder in Russland noch in Belarus geschehen. Das heißt, diese Protestbewegung in der Ukraine hat eine größere Kraft gehabt und sie hat eine größere Politisierung der Gesellschaft bewirkt. Und das sieht man auch ganz einfach daran, wenn man sich vor Augen führt, dass es in der Ukraine seit 1991, also seit der Unabhängigkeit von der Sowjetunion, insgesamt 6 gewählte Präsidenten aus unterschiedlichen politischen Lagern gegeben hat. In Belarus ist es ein einziger Kandidat seit 1994 und in Russland seit der Jahrtausendwende auch nur ein einziger. Also es gibt einen tatsächlichen Unterschied im Grad der Politisierung der Gesellschaft in der Ukraine, wenn man es vergleicht mit Russland und Belarus.
Und da würde mir jetzt noch ein Gedanke kommen, Frau Böck, wenn man auf den Krieg heute schaut, hat diese starke Zivilgesellschaft den Ukrainerinnen und Ukrainern vielleicht auch die Kraft gegeben, sich militärisch gegen einen eigentlich ja völlig übermächtigen Feind zur Wehr zu setzen?
Das sehe ich vollkommen so, weil gewisse Strukturen der Resilienz vorhanden waren, der Kommunikation. Man wusste, wie man sich zusammenfindet. Man wusste, wo man sich zusammenfinden muss. Man weiß, wie zivile Kräfte und militärische Kräfte zusammenarbeiten können. Und man hat natürlich auch die Überzeugung, dass man für etwas eintritt, was einem die Freiheit bringen soll. Und genau das war ja auch das Ziel der Zivilbewegungen in der Ukraine bisher immer gewesen. Also der Einfluss auf das militärische Geschehen ist meines Erachtens nach nicht zu unterschätzen.
Historikerin Katrin Böck, Ukraine von der Roten bis zur Orangen Revolution, so heißt ihr Buch, wenn ihr noch mal genauer nachlesen wollt. Und ihr habt sie gerade gehört hier in 1 Stunde History. Danke fürs Gespräch, Frau Böck.
Bitteschön.
Wenn man sich mal viele, viele, viele Ausgaben von 1 Stunde History zusammen anschauen würde, ne, dann kriegt man ja auch ein ganz schönes Bild von Europa. So als Kontinent. Wir geben uns schon Mühe, immer so ein bisschen Erdkunde mit reinzuhauen. Ne? Und wenn dann noch so ganz schlau das Wörtchen Geopolitik fällt, dann können wir auch wieder was über die Ukraine sagen, Matthias. Wir könnten nämlich jetzt mal an der Stelle ganz einfach feststellen, dass die Ukraine wirklich mittendrin liegt in Europa, die EU im Westen, im Süden und im Norden und Russland im Osten. Früher waren das irgendwelche Großreiche, die drumherum lagen. Ne? Das heißt, die Ukraine ist schon immer Teil von anderen Staaten gewesen, zerpflückt worden und wieder neu zusammengesetzt worden.
Ja, da gibt es sehr viele Beispiele. Ich fange mal 1569 an, da nämlich der polnisch-litauische Doppelstaat gegründet wird. Da haben wir übrigens vor kurzem eine Stunde History drüber gemacht, im August diesen Jahres, also 2024. Da kam ein Teil der Ukraine zu eben diesem Doppelstaat, nämlich der Teil, der vorher zu Litauen gehört hat. Der Rest wird Teil des russischen Zarenreiches. Aber, und das gehört auch immer zur Geschichte der Ukraine dazu, es rumorte. 1648 wird der Kosakenstaat an Dnjepr und Don gegründet. Der war kriegerisch und dem Zuruf des Staates und des Adels vor allem entzogen. Das war das Hetmanat, das bestand bis 1709 und danach geriet das Land unter die Kontrolle des Zarenreichs.
Am Ende des 18. Jahrhunderts zerfällt dieses von dir erwähnte Polen-Litauen. Ja, haben wir ja neulich drüber gesprochen, auch im August. Und das Gebiet wurde dann aufgeteilt unter Preußen, Österreich und Russland. Und da war eben auch die Ukraine wieder betroffen.
Und die war richtig betroffen, denn die Westukraine, die wurde dann Russland zugeschlagen, hat man damals gesagt. Ostgalizien kam zum Habsburgerreich und zudem wurden südliche und östliche Gebiete der Ukraine, die vorher dem Osmanischen Reich angehörten, nach der russischen Eroberung den Osmanen abgenommen und als Neu-Russland ins Zarenreich eingegliedert. Die Ukraine, das sieht man so, waren mehr oder weniger andauernd in Konflikte mit den Nachbarn verwickelt. Es entwickelte sich im 19. Jahrhundert eine ukrainische Nationalbewegung gegen diesen Zustand. Mhm. Und die russische Sichtweise ist bis heute, es gibt einen einheitlichen, slawischen, gleich russischen Staat. Und die ukrainische Sichtweise ist, es gibt eine getrennte Entwicklung dieser beiden Völker. Und daran hat sich eben bis zum heutigen Tage nichts geändert.
Also ihr habt es eben bei Matthias gehört, sowas wie eine unabhängige Ukraine, also ein eigenes ukrainisches Staatswesen, wenn man so möchte, hat es selten gegeben. Auf die Jahrhunderte gesehen eigentlich fast nie. Und trotzdem gibt es da eine ukrainische Identität, ein Gefühl und ein Bewusstsein für sie. Sonst hätte die Idee der Ukraine ja nicht bis heute überlebt und sonst würde sie auch nicht im Jahr 2024 von den Ukrainerinnen und Ukrainern unter Einsatz ihres Lebens verteidigt werden. Schauen wir diese Identität uns doch nochmal an. Schauen wir nochmal auf diese ukrainische Geschichte mit Historikerin Kerstin Jobst, Osteuropa-Fachfrau an der Uni Wien. Hallo Frau Jobst.
Ja, guten Tag.
Im 17. und 18. Jahrhundert, da haben wir sowas wie einen Staat auf dem Gebiet der heutigen Ukraine, Frau Jobst. Diesen Kosakenstaat, den wir heute schon mal erwähnt haben. Und der scheint bis heute ziemlich wirkmächtig zu sein. Ich habe gelesen, dass in der Ukraine auf den Rivnia-Scheinen, also auf der Währung, die Köpfe von zwei so Kosakenkönigen aufgedruckt sind. Ist die Idee aber damals auch schon so wirkmächtig gewesen, also damals im 17., 18. Jahrhundert?
Na, genau genommen ist es ja auch nicht anders als in anderen Weltgegenden. Also das Bewusstsein für so etwas wie eine Nationalität gab es ja eigentlich nicht in dieser Zeit.
Kommt erst später, ne?
Das kommt erst später. Also das ist im Grunde, auch wenn Sie das deutsche Beispiel anschauen, das kommt ja eigentlich, dass man wirklich sich als Nation empfunden hat, ist in dieser Zeit nicht angelegt. Dass der Nationenbegriff, und das ist in der Ukraine oder in den ukrainischen Gebieten nicht anders als in anderen Weltgegenden, war hauptsächlich etwas, was in der Oberschicht verbreitet war. Also die Unterschichten, die Bauern insbesondere, zählten da eigentlich nicht mit. In der Ukraine, wie gesagt, die Staatlichkeit ist ja erst später entstanden, sehr viel später, ist aber natürlich so etwas wie ein Proto-Nationalismus schon erkennbar, zumindest in der Rückschau.
Wie sieht da aus, dieser Proto-Nationalismus?
Naja, also es gibt diverse historische Bezugspunkte, wo sich eine ukrainische Identität mit etwas Wohlwollen dann erkennen lässt. Da ist natürlich der Kosakenstaat eine mögliche, aber es gibt auch andere. Auch die Ukraine ist ja kein homogen gewachsener Staat, wie andere Staaten übrigens auch nicht. Also auch der deutsche Staat ist natürlich nicht einfach da gewesen.
Unbedingt.
Und es gab auch überhaupt gar keine gemeinsame Identität. Und auch wenn Sie heute noch durch die Gegend fahren, sehen Sie schon, dass natürlich ein bayerisches Bewusstsein anders ist als ein hanseatisches oder ähnliches. Also insofern, ich möchte betonen, dass die Ukraine immer so als Ausrutscher oder als Sonderfall dargestellt wird. Das stimmt einfach so.
Aber eigentlich ist sie ganz typisch für so Nation-Building-Prozesse. Wann geht's denn dann eigentlich los?
Wann geht's eigentlich los? Naja, also wie gesagt, in der Rückschau muss man sagen, dass das 18. Jahrhundert und sicher auch der Kosakenstaat, aber eben auch andere, Halitsch-Wolhynien etc., schon so als kleiner Nukleus einer späteren Identität, ich will noch nicht von Staat reden, aber einer Bewusstseinsgemeinschaft angelegt ist, die regional natürlich sehr unterschiedlich war.
Welche Rolle spielt dann dieser Nukleus, diese Identität vielleicht im großen russischen Zarenreich? Da geht ja im Grunde dann der Großteil der Ukraine inklusive Kiew irgendwann drin auf. Welche Rolle spielte die Ukraine im Zarenreich?
Naja, erstmal natürlich, Sie haben ein wichtiges Wort gesagt, das ist natürlich die Ukraine bzw. die Kiewer Rus, ne, die ja eigentlich insbesondere für das russische Nationalbewusstsein so als urrussischer Staat gilt. Genauso aber gibt es Diskurse aus dem Prozess des ukrainischen Nation Building, wo der Nukleus eben auch wieder die Kiewer Rus ist. Und da Kiew nun, wie wir alle wissen, in der Ukraine liegt, ist da natürlich so eine gewisse Konkurrenz spürbar. Die Weißrussen, das ist ja die dritte kleinste ostslawische Nationalität oder Entität, sag ich mal, ist da ein bisschen später gekommen und spielt auch aufgrund der Masse eine geringere Rolle. Ich will nicht sagen, dass sie gar keine spielt, aber wir haben eigentlich in allen drei Gebieten, die heute die ostslawischen Nationalitäten aufmachen, ähnliche Entwicklung. Aber der Bezugspunkt ist eigentlich immer eine gemeinsame Religion insbesondere, also und dann die Kiewer Rus als urrussischer Staat. Da ist eine Erinnerungskonkurrenz, ja.
Wenn wir jetzt im 20. Jahrhundert angekommen sind, da erlebt die Ukraine natürlich auch die Rote Revolution, den Sturz des Zaren, den Sturz der Monarchie, die Anfänge des Kommunismus, dann allerdings als unabhängiger Staat, als Volksrepublik Ukraine und als eines der vier Gründungsmitglieder der Sowjetunion. Wie unabhängig war das aber wirklich? Oder stand das auch noch unter russischer Fuchtel?
Naja, letztlich stand es natürlich unter russischer Fuchtel oder sagen wir sowjetischer Fuchtel. Also es ist ganz klar, es gab, wie Sie richtig gesagt haben, natürlich nach dem Ersten Weltkrieg gab es diverse ukrainische Staatsbildungen, die meistens nicht von langer Dauer waren. Eine Staatsbildung, der ukrainische Hetmanstaat, der wurde ja insbesondere mit deutscher und auch österreichischer Unterstützung, konnte sich kurz formieren. Aber es gab dann eben auch diverse ukrainische Staatsbildungsinitiativen und natürlich auch die Bolschewiki. Und die Bolschewiki, die sich zwar eben die Befreiung der Völker und ein Vielvölkerreich so auf die Fahnen geschrieben hat, wollte von einer russischen Dominanz nicht abweichen.
Das verschlimmert sich dann eigentlich ja im Laufe der Zeit nur, oder? Also wir haben dieses Jahr auch mal eine Ausgabe, eine Stunde History über den Tod von Lenin gemacht, der dann zumindest oft auf dem Papier die relative Freiheit der einzelnen Völker und Kulturen versprochen hat. Aber spätestens sein Nachfolger Stalin, Josef Stalin, unter dem musste die Ukraine dann schlimm leiden.
Ja, aber ich würde jetzt auch den guten Lenin nicht so als strahlende Figur da. Das ist natürlich einfach ein Propagandamittel gewesen. Ja. Ne? Also diese Parole eines freien Vielvölkerreiches war natürlich propagandistisch. Letztlich, wenn Sie sich ein bisschen genauer angucken, was das Ziel der Bolschewiki war, natürlich letztlich, ja, die Weltrevolution, ganz klar. Und später, als sie merkten, dass da ziehen die anderen Nationalitäten nicht nach, dann hat man eben eine andere Variante gefunden, nämlich Sozialismus in einem Land, und wollte von dort eben aus die Befreiungsideologie in Anführungszeichen wieder bitte gesetzt der ostslawischen Völker, aber eben auch weit darüber hinaus. Letztlich ging es darum, die Territorialbestände, die bereits im Zarenreich existierten, also bis an die andere Seite des Pazifiks, wollte man natürlich eigentlich letztlich wieder für sich vereinen.
Wir haben schon mal eine Ausgabe, eine Stunde History eigens drüber gemacht, Frau Jobst, aber vielleicht können Sie es uns in ein paar Wörtchen nochmal erklären, was es mit Holodomor auf sich hat.
Ja, der Holodomor, das heißt letztlich so viel wie Hungerseuche, Sterben durch Hunger, und es gab in der Tat Anfang der 30er Jahre gab es eine große Hungersnot. Nun sind Hungersnöte zu allen Zeiten immer wieder zu beobachten, auch in der Ukraine. Es geht darum, dass die Ukraine oder die Ukrainer seitens der Bolschewiki durch Hunger ausgerottet oder eliminiert oder gefügig gemacht werden sollte. Das ist eine wichtige Ressource auch im Prozess des ukrainischen Nation Buildings, dass der Vernichtungswillen seitens der Großrussen, ob es nun Bolschewisten sind oder andere Gruppen, gegenüber dem ukrainischen Volk, davon wird ausgegangen. In der Tat gab es aber in dieser Zeit, also Anfang der 30er Jahre, nicht nur in den ukrainisch besiedelten Gebieten große Versorgungsnöte und Hungerereignisse in den ukrainischen Gebieten, sondern in fast in weiteren Gebieten der Sowjetunion. Es ist durchaus umstritten, ob das intentional war, also ob es so etwas wie einen Befehl gab seitens Stalins, ich beschließe hiermit, die Ukrainer durch Hunger auszurotten oder gefügig zu machen. Sowas haben wir natürlich nicht gefunden. Was aber ist, dass es nicht unbedingt von Anfang an intentional war, die Ukrainer durch eine Hungersnot zu bestrafen oder gefügig zu machen, dass aber im Laufe der Monate das als Mittel im Kreml angesehen wurde, um die Ukrainer gefügig zu machen. Die ukrainischen Bauern haben sich, wie viele anderen bäuerlichen Gesellschaften, natürlich dieser Kollektivierung, das wollten sie nicht. Sie müssen sich vorstellen, nach dem Ende des Zarenreichs gab es dann endlich die Möglichkeit, partiell eben Grund und Boden eigenständig zu bewirtschaften, weil man wollte die Menschen in die Kolchosen zwingen. Und das hat eben den bäuerlichen Widerstand angeregt, und viele sind, also die Zahlen variieren, aber wir können von mehreren Millionen Toten ausgehen. Aber wie gesagt, nicht allein in den ukrainischen Gebieten. In den ukrainischen Gebieten sind auch Menschen anderer Nationalität verhungert. Russen sind genauso verhungert wie Krim-Tataren oder andere Leute.
Eine wichtige Ressource im Nation-Building ist dieser Holodomor, hat Kerstin Jobst eben gesagt, Historikerin, und ist auch eine wichtige Ressource in dem, was heute stattfindet zwischen Russland und der Ukraine. Da haben wir einen Einblick bekommen von Frau Jobst in diese gemeinsame Geschichte. Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Die eigene ukrainische Identität, die kann man also schon ziemlich lange erahnen und erspüren. Und selbst wenn man sagt, hey, die Vorstellung gibt's doch eigentlich erst seit dem 19. oder 20. Jahrhundert oder so, dann muss man sagen, ja und? So what? So ist das im Grunde bei fast allen Nation-Building-Prozessen gewesen. Übrigens wurden und werden diese Identitäten ja auch gerne noch bis heute weiter verhandelt, ne? Bis ins Hier und Jetzt. Denn schauen wir doch mal auf die jüngere Vergangenheit, Matthias. In Kiew standen schon mal aber tausende Menschen auf dem Maidanplatz mit Europafahnen in den Händen, weshalb diese Demos auch Euromaidan genannt wurden.
Ja, und diese Demos auf diesem großen Platz in Kiew, die begannen 2013 nach dem Stopp der Assoziierungsverhandlungen der Ukraine mit der Europäischen Union. Das geschah wohl auf Druck des Kreml, denn der befürchtete eine Demokratie vor der eigenen Haustür und ein Übergreifen des Protestes auf die Russische Föderation. Und auf dem Maidan versammelten sich bis zu, das stellt man sich mal vor, 800.000 Menschen. Sie wollten in die EU und demokratische Verhältnisse und westliche Politiker solidarisierten sich mit ihnen und russische Politiker warnten dann umgehend vor einer Einmischung.
Ja, das war mal was, Matthias, ne? Dieser Euromaidan. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals zuvor so oft in so kurzer Zeit das Wort Ukraine in den Nachrichten gefallen wäre.
Ja, das war genau so. Im Westen rieb man sich nämlich wegen dieser EU-Begeisterung verwundert die Augen, aber im Kreml bereitete sich eben die Sorge aus, die Ukraine könnte nicht nur in die Europäische Union, sondern vor allem auch noch in die NATO eintreten. Und das hat dann zu Reaktionen geführt, die bis zum russischen Angriffskrieg im Februar 2022 reichen. Am 18. März 2014 hat Russland völkerrechtswidrig die Krim annektiert. Gleichzeitig patrouillierten russische Soldaten ohne Abzeichen in der Ostukraine. Das waren die berühmten grünen Männchen. Jeder wusste, dass es Russen waren, aber der Kreml zuckte nur mit den Schultern. Auf der Krim gab es dann einen Bevölkerungsaustausch. Etwa 70.000 Krim-Tataren verließen die Halbinsel und rund 800.000 Russen siedelten sich dort an. All das geschah vor den Augen der internationalen Öffentlichkeit. Ab April 2014 wurden Gebäude der ukrainischen Regionalverwaltung besetzt. Russland wollte die Ukraine destabilisieren und der Westen wollte das verhindern.
Ja, ich glaube, manchmal vergessen wir das oder vergessen es jedenfalls manche von uns, dass in der Ukraine ja nicht erst seit dem russischen Angriff 2022 Krieg herrscht, sondern im Grunde schon seit 2014 und damit seit 10 Jahren. Vor 10 Jahren wurde erst von Russland die Krim völkerrechtswidrig annektiert und danach ein Bürgerkrieg losgetreten zwischen russlandfreundlichen Separatisten im Osten und der Zentralregierung in Kiew. Und dass in diesen 10 Jahren, das vergessen wir, glaube ich, manchmal auch oft, schon sehr häufig über Frieden gesprochen und auch verhandelt wurde, zum Beispiel 2014 schon in Minsk, also der Hauptstadt von Belarus, mit dem Ergebnis des Minsker Friedensabkommens und davon, Achtung, gibt es sogar 2. Aber eins nach dem anderen jetzt im Gespräch mit Politikwissenschaftler Andreas Umland, der in Kiew forschend arbeitet. Hallo, Herr Umland.
Hallo.
Fangen wir an, Herr Umland, mit Minsk I, unterschrieben am 5. September 2014. Was steht da drin?
Nun, das war eine Prozedur, die dort vereinbart worden ist zur Rückführung der von Russland de facto besetzten Gebiete in der Ostukraine, in den Oblasten Donetsk und Lugansk. Ich würde das auch nicht als Bürgerkrieg bezeichnen. Es hat ein Kollege von mir, Jakob Hauter, als delegierten interstaatlichen Krieg, zwischenstaatlichen Krieg klassifiziert.
Ein delegierter interstaatlicher Krieg, also delegiert aus Russland.
Ja, und der Auslöser des Krieges in der Ostukraine war ein russischer irregulärer Agent, der bekannte Igor Girkin, der auch gesagt hat, selber das ausdrücklich verkündet hat, dass er diesen Krieg begonnen hatte, weil die Ukrainer keinen Krieg wollten. Und er ist also eingeschmuggelt worden in die Ostukraine, war vorher auch schon auf der Krim aktiv und hat dann diesen Krieg losgetreten, wo sich dann etliche, auch Ostukrainer, seiner Truppe angeschlossen haben. Aber das war ein Krieg, der aus Russland ausgelöst und auch von Russland aus organisiert wurde.
Und dann diese Friedensverhandlungen in Minsk, wie sind die überhaupt zustande gekommen?
Nun, die sind für die Ukraine zustande gekommen, weil sie gar keine andere Wahl hatte, als sich auf so einen Deal einzulassen, weil im August, circa 2 Wochen vor Beginn dieser ersten Minsker Friedensverhandlungen, reguläre russische Truppen in die Ostukraine vorgedrungen waren. Und diese zuvor irregulären Truppen dann also mit ganz normalen russischen Einheiten unterstützt haben. Und da war die Ukraine dann oder die damalige ukrainische Armee unterlegen und hat sich dann auf diesen Deal eingelassen, der allerdings sehr widersprüchlich war und bei dem die Schlüsselfrage war, unter welchen Bedingungen Wahlen stattfinden sollen in diesen de facto von Russland besetzten Gebieten. Mhm. Und die ukrainische Interpretation war, dass zunächst sich Russland zurückziehen müsse und es dann Wahlen dort geben könne. Und Russland wollte, dass die Ukraine auf einem Gebiet, das der ukrainische Staat nicht kontrolliert, Wahlen durchführt, was also auch eine absurde Forderung war.
Und wie der Name ja schon andeutet, Minsk I, gab es dann auch noch Minsk II und das wurde kein halbes Jahr später verhandelt, Februar 2015 dann unterzeichnet. Wieso musste da so schnell wieder nachverhandelt werden?
Weil es dann einen neuen Vorstoß russischer Truppen in die Ostukraine Anfang 2015 gegeben hat und dann wiederum der ukrainische Staat vor einer Großinvasion damals schon stand und damals auch noch nicht bereit war für so eine Großinvasion. Und dann ist es unter anderem eben auch Angela Merkel und anderen zu verdanken, dass das dann nochmal abgewendet wurde und es dann nochmal so eine zweite Vereinbarung gab, die aber dieses Grundproblem, wie man die Wahlen durchführen soll, nicht gelöst hat und weiterhin diese absurde Vorstellung transportiert hat, dass die Ukraine Wahlen durchführen soll in Gebieten, die sie gar nicht kontrolliert. Also das wurde nicht gelöst damit, aber zumindest wurde der große Krieg weiter hinausgezögert. Mhm. Also es gab dann weiterhin Gefechte in den folgenden Jahren, aber keine größeren Schlachten mehr.
Der große Krieg wurde hinausgezögert. Herr Umland, man könnte vielleicht auch sagen, Sie haben es ja auch schon einen Deal eben genannt, dass der Konflikt eingefroren wurde. Das ist ja das, was über die Ostukraine in den letzten Jahren eigentlich immer gesagt wurde. Das ist so ein Frozen Konflikt.
Naja, richtig eingefroren wurde es ja nie, denn wie gesagt,
es wurde weiter gekämpft.
Ging weiter und das sind dann insgesamt ca. 14.000 Menschen, also vor der Großinvasion 2022 schon umgekommen. Und man bezeichnete das damals auch als köchelnden Konflikt. Und Russland hat eben versucht, diese Minsker Abkommen dazu zu nutzen, um quasi diplomatisch und politisch die Ukraine unter Russlands Kontrolle zu bekommen. Und die Ukraine hat sich dagegen gewehrt. Die hat diesen Plan, dass man also dort quasi dann die eigenen Leute durch legitime Wahlen installiert und dann auch die eigenen Vertreter nach Kiew schickt. Das hat die Ukraine zurückgewiesen und dann blieb sozusagen für Putin der militärische Weg nur noch übrig, nachdem die diplomatischen und politischen Versuche, die Ukraine wieder unter russische Kontrolle zu bekommen, gescheitert waren.
Für Deutschland saß damals, haben Sie schon gesagt, Herr Umland, Angela Merkel mit am Verhandlungstisch. Für Frankreich war es der damalige Präsident François Hollande. Für die Ukraine war es eben noch nicht Volodymyr Zelensky, den wir heute alle kennen, den die ganze Welt inzwischen kennt, sondern sein Vorgänger Petro Poroschenko. Und ich sag mal, auf der anderen Seite eigentlich die ewig gleichen Gesichter, nämlich Alexander Lukaschenko für Belarus und eben Wladimir Putin für Russland. Wenn wir von einem Deal sprechen, der aber mir irgendwie so, wie Sie es beschreiben, nach einem einseitigen Deal klingt, hat da die eine Seite die andere über den Tisch gezogen?
Ja, also natürlich hätte die Ukraine niemals so etwas unterschrieben, wenn sie nicht quasi den Revolver an der Schläfe gehabt hätte. Also das war unter Druck, ein Knebelvertrag unter Druck unterschrieben. Die Alternative wäre eben damals schon eine Großinvasion russischer regulärer Truppen, die schon im Gang war, die sich dann fortgesetzt hätte und bei der dann die Ukraine noch mehr Gebiet verloren hätte. Die Ukraine hat dann letztlich unterschrieben, weil sie das als besser erachtet hat, als keinen Vertrag zu unterschreiben. Mhm. Aber der Konflikt ist damit nicht gelöst worden.
Ich glaube, ich habe da keinen allzu originellen Einfall, wenn wir das Minsker Abkommen mit dem Münchner Abkommen vergleichen, Herr Umland. Ich fasse es mal kurz zusammen, falls es nicht sofort Klick macht bei unseren HörerInnen. 1938 schließen Frankreich, England, Nazi-Deutschland und Italien ein Abkommen, nachdem das Sudetenland von der Tschechoslowakei an Deutschland gehen solle, weil die Bevölkerung da vornehmlich deutschsprachig sei. Und der englische Premierminister Neville Chamberlain, der kommt dann zurück nach England, berühmt mit dem Peace-Zeichen an der Hand aus dem Flieger und sagt, Peace in our time. Also Frieden, alle happy, weil Krieg mit den aggressiven Deutschen gerade nochmal verhindert, weil man ihnen gegeben hatte, was sie wollten. Aber, tja, gibt man den Finger, reißt der Nazi leicht den Arm ab. Kein Jahr später greift Deutschland Polen an. Und der Zweite Weltkrieg beginnt. Bestes Beispiel sogenannter Appeasement-Politik, so nennt man das ja Umland. Ist das ein valider Vergleich?
In gewisser Hinsicht schon, weil eben durch diese Verträge und auch durch den westlichen Druck auf die Ukraine, irgendwie diese Verträge zu erfüllen, also diese Minsker Abkommen, wenn man sie als Verträge bezeichnen möchte, eben der Krieg nicht verhindert wurde, sondern nur hinausgezögert wurde. Das Grundproblem war, dass Russland die Ukraine unter seine Kontrolle bekommen wollte. Und das zunächst eben mit diesen politischen, diplomatischen Mitteln oder beziehungsweise mit irregulären Kämpfern versucht hat, mit Hybridkrieg und dann immer wieder gehofft hat, dass das vielleicht noch gelingen würde. Man hatte dann gehofft, dass 2019 Zelensky sich auf so einen schiefen Deal einlassen würde und dann Russland quasi seine Kollaborateure oder seine Agenten in Kiew installieren könnte, quasi demokratisch legitimiert in der Ostukraine. Und darauf hat sich dann Zelensky nicht eingelassen und dann blieb sozusagen als letzter Weg der Krieg.
Eins würde ich Sie noch fragen wollen, Herr Umland, nämlich der Wunsch nach Friedensverhandlungen mit Russland. Der scheint in Deutschland aktuell ja irgendwie da zu sein. Jedenfalls machen manche damit erfolgreich Politik. Das erscheint mir aber manchmal dann anhand von Minsk I und Minsk II und vielen, vielen gebrochenen Waffenstillstandsversuchen, die es daneben auch noch gegeben hat, erscheint mir das ziemlich geschichtsvergessen. Oder was meinen Sie?
Ja, das ist einfach ein Ignorieren des russischen Imperialismus, der darauf aus ist, da Kontrolle im ehemaligen zaristischen und sowjetischen Reich auszuüben und der sich auch auf Verhandlungen einlassen wird, um diese Kontrolle zu erlangen, aber der letztlich nicht von seinen Zielen abgehen wird. Dann wird noch häufig gesagt, dass der Westen daran schuld sei und die NATO-Osterweiterung. Mhm. Aber zum Beispiel die Republik Moldau, also ein Nachbarland der Ukraine, hat 1994 schon in seine Verfassung geschrieben, dass es ein neutrales Land ist und damit nicht der NATO beitritt. Aber trotzdem sind russische Truppen widerrechtlich unerwünscht auf dem Territorium von Moldau und das Land ist gespalten. Es gibt diese transnistrischen Satelliten, quasi Staat Russlands auf moldauischem Gebiet. Also der russische Imperialismus braucht nicht die NATO oder irgendwie den Westen oder andere Dinge, um fortzuleben und sich zu entwickeln und seine Ziele zu verfolgen. Die Begründungen werden dann immer geliefert, dass der Faschismus in der Ukraine sei oder die NATO sich ausweiten würde. Und vor dem Hintergrund einen Frieden zu fordern, heißt de facto die Kapitulation der Ukraine zu fordern. Ein Siegfrieden für Russland und der also dann zum Nachteil der Ukraine des Völkerrechts wäre und der eben wahrscheinlich auch gar keinen wirklichen Frieden bringen würde, sondern wieder dann nur die Etappe vor dem nächsten großen Krieg wäre.
Also würden Sie jedenfalls sagen, dass Russland nur militärisch zu besiegen ist?
Also man muss schon mit Russland verhandeln, aber vorher muss die Ukraine in eine Situation gelangen, in der sie dann tatsächlich auch ernsthaft verhandeln kann und nicht ihre eigene Kapitulation gegenüber Russland dann noch bespricht mit Moskau. Also die Folgerichtigkeit muss sein, zunächst ukrainische Siege in der Ostukraine, in der Südukraine und dann machen Verhandlungen mit Russland Sinn, wenn Russland dann eben sieht, dass es seine imperialistischen Ziele nicht erreichen kann.
Politikwissenschaftler Andreas Umland bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Umland.
Ich danke Ihnen.
Es wurde schon über Frieden verhandelt. Das nochmal unterstrichen. Ne? Zwischen Russland und der Ukraine mit europäischen Staaten als Bürgen. Das sollten wir eben einfach nicht vergessen, wenn wir heute Friedensverhandlungen fordern. Nicht nur Matthias, muss man sagen, ist durch diese Minsker Friedensabkommen eigentlich kein Frieden geschaffen worden, sondern seit Februar 2022 haben wir eben auch den brutalen Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine erlebt.
Ja, genau so ist das. Und derzeit sehe ich auch keine Möglichkeit auf eine diplomatische Lösung dieses Konfliktes, auch wenn das von interessierter Seite, sage ich mal, immer wieder gefordert wird. Erstens ist der Kriegstreiber, der russische Präsident Wladimir Putin, zu Verhandlungen nicht bereit. Und zweitens stellt er Vorbedingungen, dass die Ukraine den Donbass abtreten müsste und viele weitere Punkte eben auch zu akzeptieren hätte. Das ist aber kein Ausgangspunkt für Verhandlungen auf Augenhöhe. Also spekuliert Putin darauf, dass die Ukraine aufgibt, weil der Westen irgendwann keine Waffen mehr liefern kann oder will. Deshalb unterstützt er ja auch Politikerinnen und Politiker und Parteien, die eben eine diplomatische Lösung fordern, auch wenn die nur unter den eben genannten Prämissen überhaupt stattfinden könnten.
Krieg, Macht, Herrschaft, Imperialismus und Kolonialismus eigentlich auch begleiten die Menschheit schon sehr lange. Und sie sind auch nächste Woche wieder Thema in einer Stunde History. Wir kehren dann allerdings mal vor einer ganz anderen Haustür, nämlich vor einer Haustür in den peruanischen Anden. Über 2.500 Meter über dem Meeresspiegel wurde gekämpft. Und warum und wofür, das erfahrt ihr dann nächste Woche. Ich bin Markus Dichmann. Ciao, macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.
Wenn du das Wort Zukunft hörst, woran denkst du dann?
German Dreams.
Ob man das will oder nicht, man denkt über Zukunft nach.
Migrationsgeschichten.
Für unseren Podcast wollten wir verstehen, was sich Menschen für ihre Zukunft so wünschen, was ihre Ziele sind und was sie antreibt.
Dafür haben wir mit ganz unterschiedlichen Leuten gesprochen.
Viele der Deutschen mit Migrationsgeschichte erwägen, das Land zu verlassen. Vier von ihnen erzählen, warum sie hadern, aber doch bleiben wollen. Und ihr Leben hier lieben.
Und das Ding ist, ihre Geschichten und ihre Visionen haben auch was mit uns gemacht.
Wir sind Mintu Dran und Yusuf Mirsad. Das ist unser Thema bei German Dreams.
German Dreams. Neuer Podcast mit dem Thema der diesjährigen Deutschlandradio Denkfabrik. In der Deutschlandfunk-App und überall, wo es Podcasts gibt.
Deutschlandfunk Nova.
Immer live zu hören im Digitalradio DAB+.